Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Es wird gesagt, dass der Tod vielen als Erlösung kommt. Und schwerlich gibt es einen Menschen, der ihn sich manchmal nicht gewünscht hat. Er ist das oberste Symbol des Misslingens. Wäre aber der Tod gar nicht da, so könnte einem nichts wirklich misslingen.
Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich jemals ein Stück oder einen Text von Canetti als Regisseur im Radio machen wollte. Aber als ich dieses Buch gefunden habe und gelesen habe, war mir klar, dass das irgendwo gemacht werden sollte.
Ja, selbstverständlich ist der Tod ein Lebensthema. Das Lebensthema.
Und ich denke, wenn man sein Leben schon so anfängt, dass dieser Krieg da ist, dann hat man auch eine andere Auflehnung gegen den Tod.
Gegen den.
Nochmal. Gegen den Tod. So.
Gegen den Tod.
Ich mach einmal ein bisschen. Jetzt die drei Worte etwas breiter nehmen.
Gegen den Tod.
Herr C. hat immer in Stimmen gedacht. Die Hörspieladaption von Elias Canettis Buch gegen den Tod. Vorgestellt von Sylvia Rauer. Wenn die Schweizer etwas sehr schätzen, dann versenken sie es gern tief in der Erde, vorzugsweise und umständehalber in einem Berg. Das gilt für militärische Einrichtungen, Bunker und offenbar auch für hohe Literatur. Jedenfalls für den Nachlass des 1994 verstorbenen Nobelpreisträgers Elias Canetti, den dieser kurz vor seinem Tod der Zürcher Zentralbibliothek übereignet hatte. Seitdem ruht dieser Schatz in guter Nachbarschaft zu den Hinterlassenschaften Gottfried Kellers, wohlgehütet im 7. Tiefgeschoss unter dem Zürichberg. Der vielschichtige Autor Elias Canetti, mehrfach entwurzelter und vertriebener Literat und Philosoph, stammte ursprünglich aus einer sephardisch-jüdischen Familie in Bulgarien. Er wurde umgesiedelt nach Wien, floh vor dem Holocaust ins Exil nach England und fand seine späte Wahlheimat in der Schweiz. Wirklich zu Hause war Canetti wohl immer im Schreiben. Und das tat er lebenslang in der Fremdsprache Deutsch. Schwer bewacht wird nun, wer heute mit berechtigtem Interesse Einsicht nehmen möchte in Canettis Bücher und persönliche Dinge, in Romane, Theaterstücke, biografische Texte, Essays und vor allem tausende Seiten handschriftlicher Aufzeichnungen aus einem halben 20. Jahrhundert. Elias Canettis persönliche Aufzeichnungen, eigene Gedanken, Erfahrungen und Erlebnisse sowie textliche Fundstücke aus aller Welt, 1942 im Alter von 37 Jahren begonnen und bis zu seinem Tod mit knapp 90 Jahren fast tagtäglich von ihm festgehalten, bilden das Zentralmassiv seines Werkes. So nennt es liebevoll und zutreffend sein Biograf Sven Hanuschek.
Das Hauptwerk Elias Canettis heißt weder Die Blendung noch Masse und Macht. Das Werk, das ihn als einziges Ganz enthält, sind die Aufzeichnungen.
Teile davon wurden von Canetti selbst zu Lebzeiten bereits in einigen Bänden veröffentlicht. Aber in den Zürcher Tiefkellern lagern auch noch ungehobene Schätze, derer sich einige Jahre nach Canettis Tod der Münchner Lektor Christian Wachinger angenommen hat. Dessen Interesse galt dabei besonders auch einer Mappe mit dem Titel Totenbuch. Auf der Spur von Canettis lebenslangem Wunsch und Streben, sein Buch gegen den Tod zu vollenden.
1987. Es wird mir immer klarer, dass ich das Buch über den Tod nur schreiben kann, wenn ich ganz sicher bin, dass ich es zu meinen Lebzeiten nicht publiziere. Es soll da sein, oder doch wenigstens so viel davon da sein, dass es später publiziert werden kann. Nur so kann ich ganz sicher darüber sein, dass ich alles wahrhaftig ausspreche, ohne Rücksicht auf Lebende. Ich möchte auch nicht da sein, wenn es erscheint, und nicht für dieses Buch kämpfen zu müssen. Ich will sagen, was ich denke. Ich will es rückhaltlos sagen, aber ich will keinen Kampf.
Also ich bin Christian Wachinger, bin mit Elias Canetti so um das Jahr 2000 in engere Berührung gekommen als Lektor bei Hansa damals. Canetti ist ja seit den 60er Jahren einer der wichtigen Autoren des Hansa Verlags gewesen und 2005 war ja sein 100. Geburtstag. Also er war 94 gestorben, das muss man vielleicht noch sagen. Und es ist ja doch so, dass so ein Nachlass erstmal unberührt ruht und dann fängt man irgendwie an, sich das mal anzugucken. Das haben wir dann ein bisschen auch forciert auf dieses Jahr 2005 zu. Und 2003 erschien dann die erste große Publikation aus dem Nachlass, also nicht mehr von ihm selbst zur Öffentlichkeit gebrachte Texte über seine Jahrzehnte in England. Er war Emigrant 1938 aus Wien und hat später ja seine Jugenderinnerungen und auch die Erinnerungen an die Wiener Jahre geschrieben, die berühmten und sehr schönen Bücher, die gerettete Zunge, die Fackel im Ohr und das Augenspiel.
Nach den England-Texten aus Canettis nachgelassenen Handschriften nahm man sich bei Hansa die Aufzeichnungen für Marie-Louise vor. Canettis Worte an seine Geliebte aus dem Londoner Exil und publizierte sie 2005 zum 100. Geburtstag des Autors.
Es lag nahe in dem Maß, wie wir den Nachlass erschlossen haben, transkribiert haben, dass man dieses Destillieren aus den Aufzeichnungen, das er selber ja in vielen Bänden im Lauf der 60er, 70er, 80er Jahre selber gemacht hat, dies weiterzuführen. Und da sind wir auf ein sehr ihm wichtiges und sehr auch überhaupt sehr komplexes Thema, nämlich den Tod, gestoßen. Es gibt ganz viele Anläufe in diesem Nachlassmaterialien, wo er sagt, dieses Jahr, 1. Januar, dieses Jahr möchte ich nun wirklich das Buch gegen den Tod schreiben. Ich bin der Todfeind, oder oft auch in dritter Person, er ist der Todfeind. Wird es ihm gelingen, das Buch gegen den Tod dies Jahr zu verfassen? Es ist also sehr deutlich erkennbar, dass er dies vorhatte, und es ist auch sehr plausibel, dass ihm dies zu Lebzeiten nicht gelungen ist, dieses Buch zu redigieren. Geschrieben hat er es de facto.
Pensées gegen den Tod. Das einzig Mögliche, sie müssen Fragmente bleiben. Du darfst sie nicht selbst herausgeben. Du darfst sie nicht redigieren. Du darfst sie nicht einigen.
Und es ist ein sehr geschlossenes Textkorpus, was sozusagen tagebuchähnlich chronologisch nachvollziehbar von ihm verfasst wurde. Das sind Dinge, die er gelesen hat, Dinge, die ihm durch den Kopf gegangen sind, sind aphoristische Sätze, zum Teil sehr schöne, sagen wir mal von Bonmot bis tiefsinnigen Gedanken, oft sehr aggressiv und alles andere als trist, insgesamt sehr viel. Und da wir an diesem Material auch sehen konnten, wie er die vorigen Aufzeichnungsbände, die von ihm selbst zur Publikation vorbereiteten Bände, erarbeitet hat, nämlich mit Kreuzchen und Kringeln und farbigen Markierungen am Text, konnten wir die Analogie eigentlich sehr schön herstellen, wie wäre er vorgegangen. Sodass wir also zwei Koordinaten hatten. Einmal die Art, wie destilliert er aus dem Material. Also man kann sich es etwa so vorstellen, dass er zwei Zeilen auf einem DIN A4-Blatt in die engere Wahl genommen hat und vielleicht die Hälfte von dieser engeren Wahl dann in den Weg ins Buch gefunden hat. Also wirklich ein extremer Verdichtungsprozess. Das war das eine, was wir hatten. Und das andere war, dass wir immer wieder Anläufe zu einem Konzept dieses Buches hatten, auch sehr kompakt in einer Mappe, die war überschrieben Totenbuch, obwohl es eigentlich um den Tod und, wie er gesagt hat, gegen den Tod geht. Wer den Tod gelten lässt, hat schon gegen ihn verloren. Man muss, und er selbst möchte sich als Todfeind begreifen und gegen den Tod kämpfen und ihn nicht akzeptieren. So seine These. Das ist eben ein sehr interessantes gedankliches Konstrukt, denn selbstverständlich wusste auch er, dass er sterben muss und diesen Kampf am Ende nicht gewinnen kann, aber doch für die Dauer des Lebens diesen Kampf gewinnen wollte und nicht sich unterkriegen lassen wollte. Also vielleicht ist es auch ein Kampf gegen die Todesangst oder gegen die Bedrohungsmacht der Todesangst, die ein Leben vorzeitig belasten, beschädigen oder zerstören kann. So naiv, dass es am Ende nicht mit dem Tod endet, war er natürlich auch nicht, ist ja klar.
Ich glaube noch immer nicht, dass ich sterben muss, aber ich weiß es.
Also 2007 hatten wir schon erste Versuche gemacht mit einer Auswahl, haben gemerkt, wie groß das Konvolut ist, wenn man sich durch diese Schachteln im Keller eben chronologisch ganz durcharbeitet. Damit hatten wir anfangs nicht so sehr gerechnet, weil es ja eben diese kompakte Mappe gab. Wenn es eine kompakte Mappe gibt, denkt man erstmal, der Autor hat da alles reingelegt. Und der Erkenntnisprozess, dass aber überall verstreut noch ganz viel zum Thema ist, der hat uns dann in gewisser Hinsicht zeitlich zurückgeworfen, aber natürlich vom Material her enorm vorangebracht. Das war 2007 und das Buch ist ja 14 erschienen, also sagen wir mal 6 Jahre haben wir doch an dem Destillationsprozess, natürlich in verschiedenen Etappen und Stufen, gearbeitet. Diese 300 Seiten, die das Buch gegen den Tod im Druck hat, sind ausgewählt aus 2.500 Seiten Material. Ist natürlich schon die Sorge, auch wenn man so lange als Lektor arbeitet, dann hat man irgendwie zwei Seelen in seiner Brust. Die philologische, also die heilige Werktreue und die eher publizistisch orientierte eines Lektors. Man möchte ja, dass Bücher dabei rauskommen, die rezipierbar sind, nicht ihrerseits Begräbnisse darstellen, sondern Erschließungen darstellen. Ich habe mich also auch mit anderen sowohl publizistisch als auch philologisch orientierten Canetti-Kennern besprochen. Das war Peter von Matt, der Zürcher Germanistikprofessor, und Vasen Hanuschek, der Münchner Germanist, der auch die Canetti-Biografie geschrieben hat. Und wir haben dann ein richtiges Trichter- und Filtersystem gemacht, wie wir jeder sozusagen eine Schicht des Auswählens gemacht haben und dies am Ende dann so vereinigt und immer weiter reduziert natürlich, dass wir ein gutes seriöses Gefühl hatten, nach welchen Kriterien nun diese Auswahl getroffen ist und nach bestem Gewissen sagen können, wir haben nicht Canetti in irgendeine Richtung gebürstet oder gepusht. Also sein sehr starker Wille, so ein Buch zu machen, ist evident und beweisbar und ist jetzt posthum, 20 Jahre nach seinem Tod, denke ich, auf eine würdige Weise vollzogen worden, die jetzt nicht vorgaukelt, es wäre von ihm selber identisch so gewesen, aber sie bildet viel ab und ich denke, von der Substanz her kann es das Buch durchaus mit Masse und Macht, seinem großen selbst publizierten Werk, kann es durchaus damit aufnehmen und es wurde ja auch von ihm als ein Gegenstück gedacht ursprünglich.
»2014 war das Buch gegen den Tod also endlich in der Welt und landete als Mitbringsel von Wachinger auch bald auf dem Tisch der Hörspieldramaturgin von Deutschlandradio Kultur, Stefanie Hoster. Die fühlte sich zu dem Zeitpunkt allerdings gar nicht zu dem Thema hingezogen und hatte von jeher auch keine besondere Affinität zu Canetti, sodass das Buch erstmal relativ unbeachtet liegen blieb. Aber dieses Werk, ähnlich hartnäckig wie sein Autor, klopfte noch ein zweites Mal an die Redaktionstür.« Und das mit Werf.
Das muss 2015 gewesen sein, Anfang des Jahres. Ich weiß, dass es kalt war und dass Hans-Gerd Krugmann mich feierlich eingeladen hat, wenn ich nicht irre. Auf jeden Fall hat er irgendeine Form von Ritual um dieses Ansinnen oder Angebot gemacht. Er hat mich ganz förmlich gefragt, er hätte sich das überlegt. Er wolle gern Elias Canettis gegen den Tod zum Hörspiel machen. Und ich war sehr erstaunt, aber ich kenne Hans-Gerd Krugmann persönlich schon sehr lange Zeit. Ich kenne seine Arbeit erst recht und ich habe gedacht, wenn Krugmann sowas vorschlägt, das ist kein leichtsinniger Mensch und der will einem auch nicht partout irgendeinen Stoff verkaufen, sondern das ist ihm eine ernste Sache und er ist eben ein Hörspielmann und dann wird er schon wissen, was er tut. Also habe ich umstandslos gesagt, ja,
Ein Hörspielmann durch und durch ist Hans-Gerd Krogmann, Jahrgang 1935, ganz sicher. Er begann seine Laufbahn im Rundfunk als Dramaturg, wechselte dann aber ins Regiefach. In Jahrzehnten Hörspielarbeit hat er eine unglaubliche Bandbreite von Werken ins Radio gebracht. Er hat Texte von Barockliteratur bis zum zeitgenössischen Krimi für den Funk eingerichtet und produziert und blickt als Bearbeiter, Regisseur und auch selbst Autor von Hörspielen auf viele preisgekrönte Produktionen zurück.
Ich bin ein, muss ich wirklich sagen, alter und begeisterter Canetti-Leser gewesen. Ich habe ungefähr alles von dem gelesen. Und als das Buch rauskam, das Buch gegen den Tod, habe ich mir das sofort gekauft. Und da ich wusste, dass der Canetti ja immer Zeit seines langen Schriftstellerlebens vorhatte, so ein Buch zu schreiben und herauszugeben, wozu er, wie ich wusste, nie gekommen ist, habe ich mir das sofort gekauft. Und dann war für mich klar, das war das Thema und die Art der Behandlung dieses Themas mich wahnsinnig interessiert hat, dass ich das irgendwie im Radio machen wollte. Und es ist ja praktisch im Nachlass herausgegeben, aber ich denke weitgehend im Sinne von Canetti und so, wie der das in etwa auch gemacht hätte. Also nicht jetzt als stringentes, hintereinander logisch aufgebautes Werk, sondern als Schnipselstück über die Jahre hinweg. Und das finde ich das Faszinierende an diesem Buch, wie die Beschäftigung mit dem Tod oder besser der Kampf gegen den Tod. Die Beschäftigung haben ja Künstler zu allen Zeiten gemacht. Nur die Art, wie der Canetti sich mit diesem Thema befasst hat und wie er sich hineingebissen hat, zum Teil ja auch wahnsinnig verbissen, das fand ich immer ungeheuer interessant und sehr, sehr aufregend.
Also ich habe ihm gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn du es vorschlägst, ja. Christian Wachinger konnte sich auch nicht vorstellen, wie daraus ein Hörspiel wird und keine Lesung, und das war mir wichtig. Also eine Lesung, das ist ja nicht mein Interesse. Mein Interesse ist, dass es eine ästhetische Herausforderung gibt, eine persönliche Herausforderung, diesen Text aufzuschlüsseln fürs Radio.
Ich musste ein bisschen kämpfen. Ich meine, man hat mir gesagt, und das ist auch natürlich ein Aspekt, der bei jeder Bearbeitung eines Textes erhoben werden kann, der nicht speziell für einen Rundfunk geschrieben ist, das kann man doch auch genauso gut lesen. Es gibt Gegenbeispiele, wo das sich als sehr sinnvoll erwiesen hat. Und ich habe eben gedacht, dieses Buch ist zwar viel besprochen worden, aber bestimmt nicht häufig gekauft worden. Und außerdem ist es für mich wirklich, das ist also auch, wenn man so will, etwas manisch. Ich finde dieses Buch und dieses Thema so wichtig, dass es einfach zu meiner Biografie auch dazu gehört, das zu machen. Und ich habe dann Gott sei Dank die Redakteurin davon überzeugen können. Halbwegs.
Die Schwierigkeit war natürlich, es ist ein richtig fettes Buch. Es geht ja auch nicht darum, dass man mal so ein bisschen Handlung kürzt oder Figuren rauswirft oder so, wie man das bei einer fiktionalen Handlung machen würde. Und er hat gesagt, er hat dazu Vorstellungen, er möchte das mit Stimmen machen. Unterschiedliche Stimmen, die unterschiedliche Positionen einnehmen. Ja, gut.
Das Buch hätte doppelt so kurz oder doppelt so lang sein können. Das ist im Grunde völlig egal. Und dass die Radiofassung natürlich ein absolutes Komprimat daraus ist, dass da viele Aspekte wegfallen, war mir auch klar. Ich habe es ja jetzt versucht, auf mehrere Figuren zu verteilen. Die mehrere Figuren heißt natürlich, alle Figuren sind im Grunde Canetti. Aber da das ja auch ein sehr wacher, lebendiger, vielseitiger und sehr mit verschiedenen inneren Stimmen sprechender Autor war, war das nicht weiter schwierig, jetzt diese Texte auf verschiedene Typologien, also auf die verschiedenen Figuren zu verteilen.
Auch die Auswahl aus 300 Seiten ist eine Menge Lesearbeit, Denkarbeit. Und er hatte eine meiner Meinung nach geniale Idee, den Canetti, der selber ja so ein Redner in Stimmen war und sich auch so verstanden hat, auch ja gelegentliche Auftritte mit dem Lesen in verteilten, an ihn selbst verteilten Rollen hatte. Vor allem in den 30er Jahren hat er ja eigene Theaterstücke selber vorgetragen. Und Krogmann hat diese Idee sehr schön aufgegriffen und hat ihn sozusagen zerlegt in verschiedene Figuren, auch durchaus kreativ neu erfundene oder neu benannte Figuren. Etwa hat er den Todfeind umbenannt in den Lebensfreund. Und er hat natürlich den Zyniker, den Ironiker, wie er sagt, natürlich herausgearbeitet, den Ungläubigen, den Philosophen, den Historiker, er hat einen Erzähler und eine Erzählerin aufgestellt und er hat natürlich auch das Kind nicht vergessen. Es gibt nur einen einzigen wirklichen Auftritt des Kindes und das ist biografisch nachvollziehbar, Canettis eigenes Kind. Und ich habe gedacht, tolle Idee, tolle Ausführung, tolle Verdichtung dieses vielstimmigen Materials, Verdichtung und Auffächerung eben auch auf das Medium. Also das ist ein weiter Fortschreiben und weiteres Verästeln der bei Canetti angelegten Mehrstimmigkeit. Diese 300 Seiten, die das Buch gegen den Tod im Druck hat, sind ausgewählt aus 2.500 Seiten Material. Und die schöne Sendung, die Hans-Gerd Krogmann aus dem Buch gemacht hat, dürfte schätzungsweise ein Zehntel des Buches wiederum wiedergeben, wenn man sich es als Manuskript vorstellt. Also die Sendung ist wiederum ein Destillat aus dem Destillat.
Ich habe nie an einer Bearbeitung oder auch einem, ich habe ja mehrere Hörspiele auch selber geschrieben, so lange gesessen. Also dieser Prozess des Aussuchens war einerseits schmerzhaft und andererseits auch sehr lustvoll. Ich habe, glaube ich, 5 verschiedene Fassungen gemacht, die auch in sich dann nochmal wieder verändert waren. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Nicht, dass ich da jetzt ständig jeden Tag dran gesessen hätte, aber es ging ja immer durch den Kopf, auch die Auswahl, was lässt du weg, was nimmst du mit rein, kannst du auch versuchen, dieses Thema von verschiedenen Seiten her zu beleuchten, also auch durch die etwas ruhigeren Passagen da drin, die erzählerisch sind, die also nicht so explosiv sind wie der Canetti, der ja ein sehr unruhiger Geist war, ein sehr wacher, streitbarer, streitlustiger Mann war.
Ich glaube noch immer nicht, dass ich sterben muss, aber ich weiß es.
Ich fand es sehr schade, dass sehr oft diese Reaktion kam, ja, warum beschäftigt er sich so früh? Ist das nicht eine Frage des Alters? Ich denke, die Beschäftigung mit dem Tod ist nicht eine Frage des Alters, sondern eher eine Frage des Erkenntnisprozesses. Und ja, Canetti selbst hat ja keineswegs ein stilles, bedenkliches, melancholisches Buch geschrieben. Ich finde, wenn man das Buch aufschlägt, ist es das genaue Gegenteil. Es ist eine ganz heftige und eine Auflehnung, eine aggressive Auseinandersetzung und eben keine stille Einkehr, wie man es vielleicht erlebt. Wenn man so von außen denkt, ja, jetzt befassen wir uns mal mit dem Tod und dann wird alles ganz leise und ernst. Ernst ja, aber nicht leise, sondern heftig und schrill.
So, wir machen jetzt einmal diese P-Nummer durch, bitte.
P will alle Friedhöfe einebnen. Sie nehmen zu viel Platz weg.
P will die Erde für die Lebenden. Weg mit den Toten. Selbst der kahle Mond ist ihm zu gut für sie. Aber als Übergang könnte man ihn statt eines Friedhofs verwenden. Alles, was tot ist, wird von Zeit zu Zeit auf den Mond geschossen.
P hat
der Mond als Kehrichthaufen und Friedhof. Monumente wozu? Sie verstellen Plätze und Straßen. P hasst die Toten, den Platz, den sie einnehmen. Überall machen sie sich breit.
P hat nur junge Geliebte. Beim ersten Zeichen der Erschlaffung schafft er sie weg.
P sagt Treue. Treue ist gefährlich. Sie endet bei den Toten.
P geht, wo er kann, mit gutem Beispiel voran und erfindet haarsträubende Pietät.
P zensuriert eine Zeitung. So müsste sie sein. Keine Todesanzeigen, keine Nekrologe.
P, der sehr reich ist, kauft alle Mumien auf und vernichtet sie öffentlich und
aber nicht für dich. P ist überzeugt davon, dass wir durch den Anblick eines Toten für immer verseucht sind und nie mehr davon genesen.
P behauptet, dass er nie altern wird, weil er von Toten keine Notiz nimmt.
Man muss euch von Anfang an anmerken, dass ihr in Eile seid.
Ja. Oh ja.
Es ist noch zu gemütlich. Mm. Beim Beibehalten des Versuchs, die Sätze rüberzubringen, die Semantik rüberzubringen. Es ist noch zu gemütlich. Man muss von Anfang an merken, da sitzt einer hinter euch. Mm. Ulrich, Sie können ruhig, denn erst Ihren ersten Satz können Sie ein bisschen mehr Stimme geben.
Ja.
Und denkt bitte dran, ihr wart, abgesehen von dem, was ich eben zu dem Ulrich gesagt habe, ihr müsst nicht so brüllen, der kommt nicht leiser sein. Ihr seid sehr nah am Mikro, also es kommt alles rüber.
Also er hat unglaublich viele Hörspiele gemacht. Und was ich an ihm besonders schätze, ist, dass er diese Ernsthaftigkeit und Sturheit in der Verfolgung seiner Ziele hat, dass es aber, wenn er arbeitet, ganz leicht aussieht. Also er hat eine große Erfahrung, wie er mit Schauspielern umgeht und er hat vor allem eine spezielle Begabung oder er hat die Erfahrung herausgearbeitet, dass er auch Texten, die nicht Rollen sind, so viel abgewinnen kann, dass sie gesprochen etwas anderes sind als gelesen. Und das ist eine ganz besondere Gabe. Das heißt ja auch, dass man dann mit Erzählern umgehen muss. Und in diesem Fall muss man eben mit verschiedenen Stimmen umgehen, die ja keine Rollen in dem Sinn sind.
Ich will die Schauspieler und Schauspielerinnen, die den Text sprechen, auch so weit wie möglich als seien es gesprochene Texte sprechen lassen, nicht vorlesen lassen, sondern versuchen, daraus Rollen ohne Gegenspieler zu machen. Wie weit das gelingt, ist eine Frage. Alle Texte eignen sich dazu nicht, aber einige eignen sich sehr gut dazu.
Also bei der Auswahl konnte ich ihm ja gar nicht helfen. Das ist seine persönliche Entscheidung, was da reinkommt. Ich habe eben einfach, als die Skriptfassung kam, mich hingesetzt und habe genau nachvollzogen, was er ausgewählt hat. Also ich habe einfach jedes Jahr mir einzeln durchgelesen nochmal mit dem Manuskript daneben und habe seine Struktur erkannt oder was ihm da wichtig war. Und danach habe ich dann entschieden, an manchen Stellen fand ich es nicht so plausibel oder verkleckert sich da was, wo ein Faden nicht mehr aufgenommen wird. Sowas habe ich manchmal gesehen und manchmal habe ich gesagt, also diese Stelle muss da rein, weil es ist einfach wichtig oder es ist originell. Manchmal ist es ja auch schön, wenn was aufblitzen kann, ein kleiner Witz oder so, damit man nicht so die ganze Zeit alles so bedeutend finden muss. Also ein Stück, was man von vorne bis hinten bedeutend finden muss, das strengt einen zu sehr an. Das kann man sich auch nicht wirklich als Ohrennahrung vorstellen. Wenn es zu anstrengend ist, machen die Ohren irgendwann zu und der Geist auch. Also muss auch zwischendrin was Lichtes sein oder ja, was Leichtes.
Also ein bisschen der rote Faden ist die Vita von Canetti. Das habe ich versucht mit dieser Figur, mit dieser Hauptfigur, ich und er, deutlich zu machen. Das ist die Figur, die sozusagen durch das Leben von Canetti führt. Die anderen Figuren sind natürlich auch aus dem gleichen Geist, aber sind schon unterschiedliche Aspekte des Lebens, die dann auch unabhängig von Canettis Vita sind, die eigentlich das komplexe Thema Tod und eben, und da ist es wieder Canetti, Kampf gegen den Tod betreffen. Denn es ist ja irgendwo, das hat er ja selber gemerkt zum Ende seines Lebens, dass das natürlich eine hybride Form von Bewältigung ist. Ich meine, man kann gegen den Tod kämpfen, aber man verliert, jedes Leben verliert den Kampf gegen den Tod. Das wusste der Canetti natürlich, logischerweise. Aber er hat ja das wunderbare Beispiel da, das war für mich eines der zentralen Themen, Komplexe dieses Stückes gebracht, dass er diesen Kampf, von dem er schon weiß, dass es auch eine Don Quixoterie ist, nicht, zumindest nicht kruder sieht als den Glauben an einen Gott. Darüber kann man sehr streiten, aber ich finde diesen Gedanken sehr erwägenswert.
Und Matthias, kannst du ruhig den Satz noch zynischer sagen? Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen.
Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen.
Sie könnten ein kleines Stück weiter weg vom Mikrofon nehmen.
Oh, okay. Entschuldigung. Okay. Okay.
Ich glaube, du, Matthias, du musst am Anfang auf Vater gehen. Ne? Der Tod ist
okay.
Von Gott und hat seinen Vater gefressen. Oder?
Ich probiere. Wenn ich auf gefressen gehe, klingt es für mich zynischer. Aber,
ja, das steht, denn Gott ist ja der Vater.
Ja.
Ja, das stimmt. Diese ganze Passage ist eigentlich die zynischste in dem ganzen Manuskript. Ja.
Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen.
Canetti hat ja mal gesagt, zwei wichtigste Begriffe in seinem Werk seien der Tod und Gott. Und der Tod sei das Wort und der Begriff, den er nach außen anderen gegenüber viel verwendete, zu sich selbst. Und mit sich selbst würde er eher über Gott sprechen, sagt ein natürlich streng ungläubiger Atheist, der er ist.
Diese Texte, also soweit sie seine eigenen Texte sind, kann man nur schreiben, glaube ich, wenn für das eigene Leben Gott keine Rolle spielt. Also ich glaube nicht, dass der Canetti ein gläubiger Mensch war, oder ich glaube es zu wissen. Und er hat ja noch einen Schritt weiter gemacht. Er hat ja nicht nur seine eigenen Gedanken geschrieben und geäußert, sondern er hat ja auch aus allen möglichen Zeiten, Literatur, Wissenschaft, Beispiele gesammelt über das Thema Tod. Also er hat ja versucht, dem Thema sich schon sehr komplex und umfassend zu nähern. Aber natürlich merkt man, oder ich denke, dass man das merkt, bei allen Texten oder den meisten, sagen wir mal, dass es Texte von Canetti sind. Also dass es Gedanken von Canetti sind, die so wenig andere Autoren gedacht haben könnten. Und ich wollte schon versuchen, dieses Manische, dieses verrückte Kampf gegen den Tod, gegen den Tod zu sein, ist ja, kann man ja sagen, ja, das kann man sein, aber das nützt ja nichts. Du unterliegst in diesem Kampf immer. Aber nein, der Canetti hat den Kampf, obwohl er gestorben ist, hat ihn gewonnen, sage ich mal jetzt etwas leicht pathetisch.
Da er eine große Affinität zur Musik hat, also zu ernster Musik, zu klassischer Musik, neuer Musik natürlich auch, oder kann aber auch mal Operette sein, es ist qualitätvolle Musik, würde ich es mal nennen, hat er sowieso auch eine sehr musikalische Art, sein Material zu ordnen. Also selbst wenn jetzt in diesem Stück überhaupt keine Musik vorkäme, was ja nicht der Fall sein wird, wüsste ich, dass er ein Ensemble von Stimmen bildet, die auch eine bestimmte Musik dann ergeben. Das ist seine besondere Qualität.
Die simpelste und, wenn man so will, redlichste Methode wäre gewesen, man hätte aus dem Buch eine Lesung gemacht oder aus Teilen dieses Buches langsam mit großen Pausen hätte ein Sprecher oder eine Sprecherin, wäre auch möglich gewesen, 100 Statements zum Thema Kampf gegen den Tod verlesen. Aber das war mir ein bisschen zu simpel. Außerdem ist das nicht, um das schöne Wort mal wieder zu benutzen, Radiophon. Aber ich hätte die Möglichkeit, auch für eine sinnvolle Möglichkeit, mit dem Buch umzugehen, gehalten. Aber ich als Hörspielmann mit der Geschichte, die ich nun mal habe, war mir klar, dass ich das auf Stimmen, auf unterschiedliche Figuren verteilen wollte. Natürlich kann dadurch auch einiges verloren gehen. Ich werde bestimmt auch einige Sachen übereinander legen, wo man sowieso dann nur noch so ein Geflecht daraus entnehmen kann. Also das wird nicht unbedingt jetzt alles planvoll hintereinander kommen. Aber das ist mir selber noch nicht so ganz klar. Das hängt auch sehr von den Musiken an. Ich weiß ja noch nicht ganz genau, welche Musiken da reinkommen. Ob das Luigi Nono wird oder Yannis Xenakis oder möglicherweise andere Komponisten oder eine Mixture aus diesen Namen und noch ein paar anderen zeitgenössischen Komponistinnen, zum Beispiel Gubadulina. Das ist mir noch nicht klar.
Aber ich denke, Krugmann ist ein Garant dafür, dass da nicht ein Largo von Händel oder was auch immer kommt, also dass da nicht das Trauerambiente kommt, sondern dass da irgendwas Kräftiges und Aufbegehrendes oder so drin ist.
Ist genügend betont worden, dass die Art von Musik und die Menge von Musik, die man zu Lebzeiten gehört hat, entscheidend für den Seelenzustand und die Entscheidungen nach dem Tod sind?
Karl-Heinz Stockhausen, Komponist.
Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, da ich sehr musikaffin bin und sehr viel Musik höre, mir endlos viele Kompositionen, die ich zufälligerweise gehört habe, in der Zeit, als ich da mitgearbeitet habe, aufgeschrieben. Das ist von Schostakowitsch bis zu Barockmusik und von, also moderner Musik, jetzt Gubadulina oder Ustolskaja, aber das ist jetzt in meinem Kopf schon reduziert worden auf zeitgenössische Musik, also nicht auf alte Musik. Und was da nun von übrig bleibt, weiß ich noch nicht genau.
Ein ganzer Sommer lag noch zwischen dem fertigen Manuskript samt Schauspielerauswahl und diesen ersten konkreteren Musikideen, bis Hans-Gerd Krogmann Ende September 2016 an die Realisierung des Hörspielprojektes Gegen den Tod geht. Sein Studioteam für die nächsten 2 Wochen besteht aus Anke Beims als Regieassistentin, Philipp Adelmann als Tontechniker und Thomas Monnerjahn als Toningenieur. Die erste Arbeitswoche steht ganz im Zeichen der Wortaufnahmen. Jeden Tag kommen nun, zeitlich klug getaktet, mehrere Schauspieler ins Studio. Krugmann nimmt die Canetti-Aufzeichnungen mit 9 verschiedenen Darstellern auf. Einige Textstellen werden in Gruppen, manchmal fast chorisch, erarbeitet und aufgezeichnet, aber jeder Schauspieler hat einen größeren Part von Texten auch einzeln zu bewältigen.
Sehr ironischer Satz, oder sehr nicht ironischer, auch ein realer. Alle Künstler sind Kannibalen ihrer Art.
Egal welcher, aber alle Künstler, also es ist sozusagen die Betonung auf alle. Alle Künstler.
Alle Künstler. Alle ist nicht so wichtig. Also alle Künstler ist ein Begriff. Alle Künstler sind Kannibalen ihrer Art.
Ihre Art.
Also sie leben aus dem Fundus, den die Welt ihnen hinterlassen hat.
Hier schon auch den davor ein bisschen mitdenken, oder?
Bitte?
Die sind sozusagen den davor, den Ironiker, ein bisschen mitdenken, oder?
Es sind nicht die Toten, die man fürchtet. Es sind alle, die nachher ankommen würden.
Alle Künstler sind Kannibalen ihrer Ahnen.
So, ja, ruhig als Antwort darauf. Alle Künstler sind Kannibalen ihrer Ahnen. Das lässt sich immer nicht leugnen. Ja, ja.
In einer italienischen Zeitung lese ich die Meldung über eine Nonne, die soeben im Alter von 100 Jahren starb. Sie war schon einmal gestorben, als 17-jähriges Mädchen. Und der Sarg war über ihr schon zugenagelt worden, als ihre Schwester darauf bestand, dass er noch einmal geöffnet werde. Da kam sie wieder zu sich und richtete sich auf. Dieses Wunder bestimmte sie dazu, Nonne zu werden und ihr Leben Gott zu widmen. Sie hat nach ihrem ersten Tode noch 83 Jahre gelebt.
Ja, das kannst du noch ein bisschen mehr so märchentantenhaft machen.
Das also war nicht einmal.
Da kam sie wieder zu sich und richtete sich auf. Also ich erzähle euch eine absonderliche Geschichte. Zu erkennen geben, dass dir diese Geschichte wichtig ist. Nicht nur die Information übermitteln.
Ja, okay. Da kam sie wieder zu sich und richtete sich auf.
Ja, so, genau. Ruhig mit dem, so wie man Kindern das erklärt.
Ja, okay. Da kam sie wieder zu sich und richtete sich auf.
Dieses ja, und immer schon auch, das ist eine Schilderung, ja. Also richtete sich auf.
Dieses Wunder bestimmte sie dazu.
Also immer weiterdenken. Ja. Das ist eine, im Grunde ja. ist das ein Satz.
Okay.
Man kann es nicht als einen Satz sprechen, aber Interpunktion gibt es da nicht.
Okay.
Und der erste Satz, also diese bibliografische Notiz am Anfang, kannst du noch ein bisschen mehr durch eine Pause absetzen.
Achso. In einer italienischen Zeitung lese ich die Meldung über eine Nonne, die soeben im Alter von 100 Jahren starb. Punkt. Sie war schon einmal gestorben, als 17-jähriges Mädchen. Und der Sarg war über ihr schon zugenagelt worden, als ihre Schwester darauf bestand, dass er noch einmal geöffnet werde. Da kam sie wieder zu sich und richtete sich auf. Dieses Wunder bestimmte sie...
Mach einen Punkt. Ja. Und richtete sich auf. Das ist ja die Auferstehung.
Ja, genau. Und dann? Dieses Wunder bestimmte sie dazu, Nonne zu werden und ihr Leben Gott zu widmen. Sie hat nach ihrem ersten Tode noch 83 Jahre gelebt.
Jetzt hast du das, was ich eben Märchentante nannte. Diese etwas übertriebene Eindringlichkeit.
Mhm.
Ist gut, ja.
Für jeden Textabschnitt wird mit jedem Schauspieler ganz genau die Figur entwickelt, die Erzählsituation, die spezielle Haltung besprochen. Krugmann probt sehr akribisch die Stimmung, das Tempo, den Duktus, die Pausen, bevor die Schauspieler ihre Rolle oder besser ihre Nichtrolle und deren Rhythmus am Mikrofon auf den jeweiligen Text anwenden.
Okay, lass uns mal eine machen. Denk daran, am Schluss, dass du dich bewusst dazu zwingst, denn nun belebt sich der Ort mit Toten. Endlich kommt da mal Leben in die Bude.
Ja, aha. Ein Lokal, in dem alle verstummt sind. Die Gäste sitzen stumm, allein oder in Gruppen und nehmen ihre Getränke zu sich. Die Kellnerin hält einem stumm eine Liste vor. Man zeigt auf eine Stelle, sie nickt, bringt einem, was man wünscht und stellt es stumm auf den Tisch. Alle betrachten einander wortlos. Die Luft des Raumes, in dem nicht gesprochen wird, stockt. Alle wie von Glas. Die Menschen wirken zerbrechlicher als die Gegenstände. Es zeigt sich, dass Worte den Bewegungen ihre Flüssigkeit geben. Ohne Worte ist alles starr. Blicke werden unheimlich und unverständlich. Es ist möglich, dass nichts als Hass gedacht wird. Einer steht auf. Was wird er tun? Alles erschrickt. Ein Kind, wie gemalt, öffnet weit den Mund, aber es ertönt kein Schrei. Die Eltern sagen nichts und klappen ihm den Mund zu. Das Licht geht aus, man hört ein Klirren. Es geht wieder an, doch niemand ist zerbrochen. Es wird in Münzen gezahlt, die so zutraulich sind wie kleine Tiere. Nun belebt sich der Ort mit Toten.
Ja, prima, prima. Schaffst du noch eine?
Ja.
Dann mach mal zum Beispiel an einer Stelle hast du so eine lange Pause gemacht. Die könnten wir rausschneiden, aber...
Hey, wo denn? Wo war denn das?
Blicke werden unheimlich und unverständlich.
Aha.
Es ist möglich, dass nichts als Hass gedacht wird.
Ja.
Du hast da einen richtigen Absatz gemacht.
Dass das aber inhaltlich zusammenhängt.
Es ist ein Bild. Das ist so ein Bild von Kiriko oder irgendeinem Surrealisten, was unheimlich ist, aber trotzdem alles scheint alles normal zu sein.
Ja.
Ja, mach noch eine.
Ein Lokal?
Achso, und da will ich mal, mach dir wirklich einen Strich auf das Worte. Es zeigt sich, dass Worte...
War immer noch zu wenig.
Aha.
Es zeigt sich, dass Worte den Bewegungen ihre Flüssigkeit geben. Ohne Worte ist alles starr.
Die Schauspieler im Allgemeinen heute sind so informiert und auch so, ich sag mal, gebildet. Man muss denen nicht die Welt von Anfang an erklären. Ich komme auch manchmal dazu, dass ich sehe, ach, den Text kann man ganz anders sagen, als ich mir das vorgestellt habe. Und der Schauspieler oder die Schauspielerin macht das jetzt viel passender, als ich mir ausgedacht habe. Das ergibt sich dann auch im Dialog, das ist ein Austausch und so was ich diesem Beruf sowieso auf, dass ich also nicht da hinkomme und sage, so, jetzt müsst ihr das alles so machen, sondern wir reden darüber. Natürlich habe ich dann die, wie heißt das beim Bundeskanzler? Richtlinienkompetenz. Natürlich habe ich die irgendwie, aber wir reden darüber. Ich fasse das Ganze sowieso, die ganze Kunst, das ist auch ein Gespräch über die Kunst auf. Das ist ein Gemeinschaftswerk auch.
Und das sind ja ziemlich viele Rollen, die wir haben. Und da bin ich noch nicht sehr gespannt, wo die am Schluss akustisch mal landen werden.
Toningenieur Thomas Monnerjahn hat schon in mehreren Produktionen mit Hans-Gerd Krogmann gearbeitet und entwickelt mit dem Regisseur zusammen die Aufnahmesituationen für die Schauspieler, um für das Hörspiel den Klang ihrer Stimmen in verschiedenen natürlichen oder künstlichen Räumen zu ermöglichen.
In der Mischung wird es verschiedene Räume geben. Und wir haben einen, den Erzähler, oder das ist eigentlich ich und er, heißt er ja hier, den haben wir halt im Raum aufgenommen. Und die anderen nehmen wir im Schalltoten auf, weil die nachher in andere Räumen sein werden, die wir noch rausfinden müssen. Und deshalb werden die im Schalltoten aufgenommen, damit wir das in der Hand haben und es noch nicht festlegen müssen. Schalltot ist ein falscher Begriff, also wirklich Schalltot ist er nicht, reflektionsarm ist der. Das heißt, die Wände sind so beschaffen, dass sie alles dämpfen. Das heißt, es kommen keine Reflexionen von den Wänden, von der Decke, vom Boden. Und dadurch gibt es eben auch keinen Raumeindruck.
Und wenn man dann noch nicht vergisst, wie wir jetzt die Tür zuzumachen, dann stimmt das auch exakt. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen in Produktion.
Genau, das ist dann ein Schalltoter mit offener Tür.
Nach einer Woche im Hörspielstudio 6 von Deutschlandradio Kultur, in der Krogmann die diversen, durchaus auch widerstreitenden Stimmen aus Kopf- und Bleistift Canettis mit seinen Darstellern erarbeitet und aufgenommen hat, geht er mit seinem Team an die Mischung des Materials.
Also der Mischvorgang wird noch sehr kompliziert werden und sehr, sehr arbeitsintensiv werden, weil es sehr viele unterschiedliche Musiken sind. Und ich versuche schon, die Stimmen auch in unterschiedliche Räume zu setzen. Wir nehmen es zwar einmal der gleichen Art auf, aber dann kommen da schon anschließend unterschiedliche Akustiken drauf, auf die jeweiligen Stimmen. Und ich habe sehr lange daran gesessen, die Musiken auszusuchen und auch aus langen Musiken dann ganz kurze Passagen, von denen ich glaube, dass sie an der Stelle richtig sind, da einzubauen. Das muss man sehen, wie das funktioniert und ja.
Krogmanns Idee von überwiegend zeitgenössischen Kompositionen für die Musik des Hörspiels hatte sich inzwischen verdichtet. und seine Wahl war auf Werke von Sofia Gubaidulina, Galina Ustwolskaja, Luigi Nono und Karl-Heinz Stockhausen gefallen, die aber keineswegs in großen untermalenden Strecken zum Einsatz kommen sollen, sondern in ganz ähnlicher und kluger Schnipselmanier wie in der Textvorlage. So wird die hohe Künstlichkeit von Buch und Manuskript noch einmal gespiegelt in der Bearbeitung und dem Umgang mit der Musik.
Lass doch die Musik mal hören.
Mit Text schon ein bisschen?
Unterschied von früher. Werden die Toten wirklich auferstehen?
Aus Grill Parzers Tagebuch 1839. Die Magd bei Fröhlich erzählt, dass, als ihr Vater gestorben, den sie so gar lieb gehabt und sie beim Waschen und Ankleiden des Leichnams mitgeholfen, sei ihr die starre Kälte desselben entsetzlich gewesen. Da habe sie gedacht, wenn eine junge und gesunde Person sich zu ihm lege, vielleicht könne die Wärme ihn wieder zu sich bringen. Als daher nachts alles schlief, sei sie aufgestanden,
doch,
habe sich zu ihrem Vater ins Bett
gelegt. War da ein langes KZ?
Ja.
Dann, das ist bei dem Nono immer so. Da müssen wir so ein bisschen, da kann ruhig ein Loch sein, aber das müssen wir ein bisschen noch anziehen.
Wo es lag, war nicht so ganz schlecht.
Selben entsetzlich gewesen. Da habe sie gedacht, wenn eine junge und gesunde Person sich zu ihm lege, vielleicht könne die Wärme ihn wieder zu sich bringen. Als daher nachts alles schlief, sei sie aufgestanden, habe sich zu ihm
gesagt. Wir können ohne weiteres mogeln da drin. Wir können diese ganze Phrase rausnehmen und dann da erst, da habe sie gedacht, da diesen Einsatz machen. Denn das ist wirklich sehr leise, ne? Auch für deine Ohren.
Ja, ich könnte es natürlich jetzt lauter machen.
Ja, ich meine, du kannst halt den Hehlenton sowieso ein bisschen reduzieren, glaube ich.
Als daher nachts alles schlief, sei sie aufgestanden, habe sich zu ihrem Vater ins Bett gelegt und so die ganze Nacht bei ihm ausgehalten. Am Morgen vermisst und daher überall gesucht, wurde sie endlich bei dem Leichname halb erstarrt gefunden. Eine tüchtige Tracht Schläge war der Lohn für den allopathischen Heilversuch. Es liegt etwas Grässliches, aber auch Heroisches in dieser liebevollen Albernheit.
Wäre mir lieber, wenn das mit dem Blablabla enden würde. Irgendwie wäre es schöner, wenn man da was etwas Markanteres am Schluss hätte. Lass nochmal hören.
Ab dem Pitz?
Ab dem Pitz, ja.
Die Nacht bei ihm ausgehalten. Am Morgen vermisst und daher überall gesucht, wurde sie endlich bei dem Leichname halb erstarrt gefunden.
Mach mal nach dem Pizzicato etwas früher diesen Einsatz da.
Moment, das ist natürlich.
Am Morgen vermisst und daher überall gesucht.
Den? Das geht schon ziemlich zügig, ne?
Bei ihm ausgehalten. Am Morgen vermisst und daher überall gesucht, wurde sie endlich bei dem Leichname halb erstarrt gefunden. Eine tüchtige Tracht Schläge war der Lohn für den allopathischen Heilversuch. Es liegt etwas Grässliches, aber auch Heroisches in dieser liebevollen Albernheit.
Und direkt auf die Blende.
Er will heimlich sterben, um niemand.
Der Ironiker.
Der muss kleiner sein, der muss weiter weg sein. Also, jetzt war die ziemlich präsent, die Erzählerin.
Dieser liebevollen Albernheit.
Er will heimlich sterben, um niemand den Triumph zu.
Nur das Timing jetzt erstmal.
Und als.
Ja.
Also, das kann ruhig mehr unpassender aufeinander knallen.
In Hans-Gerd Krogmanns minutiöser Tonarbeit im Studio verschmilzt die Musik als Klangmaterial mit Klang und Inhalt der Wortaufnahmen zu einer ganz neuen Gesamtkomposition. Tonmeister Thomas Monnerjahn setzt Krogmanns dynamische Soundvorstellungen mit feinem Gespür für Wort und Musik in Raum- und Klangeffekte um.
Und kommt da noch eine Musik?
Also das
soll da kommt nur dieser Schlag. Gehen.
Da kommen immer diese da kurzen kommt Schläge, Schläge dazwischen. Dazwischen rein.
Okay. Hm. Das heißt, der erste ist aber ohne Schlag.
Ja.
Will sich die Welt in nichts
nee, entschuldigen, nein. Der Tod fängt schon an mit A. Mit A, also an...
Kommt, so, ah, erst kommt der Schlag.
Ja, also das ist 2,2 bis 2,05. Mhm. Praktisch nahtlos irgendwie.
Manchmal glaube ich, sobald ich den Tod anerkenne, wird sich die Welt in nichts auflösen.
Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen.
Jetzt schon auf den letzten Schlag oder direkt drauf den Satz.
Ah, okay.
Und den sehr weit so wieder einengen. Ne? Diese ja, vier Sätze.
Genau, habe ich schon gemacht. Die könnten fast mal leiser, ne? Kommt mir vor. Hm. Gut, aber machen wir vielleicht erstmal das Timing und dann.
Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen.
Petrus.
Mach nur zwei. Oder lass die drei und mach den Einsatz schon nach dem zweiten.
Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen.
Den Tod will ich ernst, den Tod will ich furchtbar und dort am furchtbarsten, wo nur noch das Nichts zu befürchten ist.
Auch noch früher, ruhig unter dem noch.
Die Schläge da schon.
Ja, ja.
Dort am furchtbarsten, wo nur noch das Nichts zu befürchten ist.
Die Freiheit hasst am meisten den Tod, aber gleich danach die Liebe. Danach die Liebe.
Es wäre leichter zu sterben, wenn überhaupt nichts von allem übrig bliebe. Keine Erinnerung an einen anderen Menschen, kein Name, kein letzter Wille und keine Leiche.
Ja, der letzte, aber das ist ja, diese Filtergeschichten wirken sich ja bei den Stimmen immer sehr unterschiedlich aus. Ne? Also bei dem finde ich es gut, bei dem vorigen ist es ein bisschen, könnte es noch extremer sein.
Mhm, ja.
Die Freiheit hasst am meisten den Tod, aber gleich danach die...
Weniger auch Pegel.
Will ich furchtbar und dort am furchtbarsten...
Ich höre nochmal alle, darf ich von vorne, ne?
Ja.
Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater...
Das ist zu laut, finde ich.
Oder? Ja, ja.
In nichts auflösen.
Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen.
Den Tod will ich ernst, den Tod will ich furchtbar und dort am furchtbarsten, wo nur noch das Nichts zu befürchten ist.
Die Freiheit hasst am meisten den Tod, aber gleich danach die Liebe.
Es wäre leichter zu sterben, wenn überhaupt nichts von allem übrig bliebe. Keine Erinnerung an einen anderen Menschen, kein Name, kein letzter Wille und keine Leiche.
Mach da noch einen, so einen Doppelschlag in den Schlusssatz rein.
Die Ursprungsidee dieses ganzen Unternehmens war ja eben, die verschiedenen Aspekte und Perspektiven dieses Autors nicht nur durch seine Texte, sondern auch durch die Art, wie die Texte gesprochen werden, darzustellen. Ob das nun in Toto gelingt, weiß ich nicht. Bei diesem Stück ist mir irgendwie klar geworden, dass das auch ein bisschen hybrides Unternehmen ist, was wichtig ist, was aber irgendwie auch nie ganz eins zu eins aufgehen wird. Was nicht an dem Thema Tod liegt, sondern an der Vielgestaltigkeit dieses Buches, aus dem das ganze Unternehmen geboren ist. Das ist schon eine sehr zweischneidige Sache. Also womit ich nicht das Unternehmen jetzt zurücknehme oder einschränken will, aber ich merke, dass es schwierig ist, so einen komplexen Autor und so ein komplexes Buch in einer Stunde in diesem Medium Radio abzuhandeln.
Am Ende dieser zweiten Woche in konzentrierter Studioabgeschiedenheit wird das neue Hörstück aus Elias Canettis Buch Gegen den Tod seine endgültige Gestalt annehmen. In München wartet gespannt der Lektor und Herausgeber Christian Wachinger auf die fertige Sendung.
Weil es ja doch so ist, so ein Buch kommt raus und das hat seine Wirkung und das wird besprochen und das wird verkauft und gelesen, aber wie es so ist, die Bücher landen dann auch im Bücherschrank und ich denke, das ist eine sehr schöne weitere Wahrnehmungsstufe und ich bin natürlich sehr gespannt, wie sich die Produktion dann anhört.
Jede künstlerische Arbeit ist ein Risiko. Das kann immer passieren, dass etwas misslingt oder abrutscht oder langweilig wird. Das ist das Allerschlimmste. Aber wenn etwas interessant wird, nur um interessant zu sein, ist auch doof. Also ich sehe dem gelassen entgegen.
Ich glaube noch immer nicht, dass ich sterben muss, aber ich weiß es.
Die größte Schwierigkeit dieses Stückes wird sein, dass man von dieser Fülle von Material und der Fülle von sehr stringenten, knapp gefassten Einzelgedanken nicht erschlagen wird. Aber das ist mir die Sache wert, weil ich zum Teil die Texte so genial finde und so auch kongruent mit meinem eigenen Denken, dass mich das fasziniert. Das ist die alte Sache, dass das Radio sehr transitorisch ist und schnell vergeht. Klar, das ist ein Problem und ich hoffe, dass ganz wird mir das nicht, das weiß ich jetzt schon, nicht gelingen, dass man da nicht erschlagen wird von der Menge, der Fülle der Gedanken. Das ist ein Ausprobieren. Das muss man ja dann auch wirklich dem Hörer überlassen, wie der das rezipiert und wie das ganze Stück. Das ist ja sehr individuell, wie das ankommt. Es ist ein freiheitlicher Prozess.
Gut, Absage. Was brauchen wir denn dafür? Brauchen wir da den Eckhardt für?
Ja, den Herrn Röker. Da haben wir die 27 und die 28.
Gegen den Tod.
Herr C. hat immer in Stimmen gedacht. Die Hörspieladaption von Elias Canettis Buch Gegen den Tod. Mit den Stimmen von Elias Canetti, Christian Wachinger, Stefanie Hoster, Hans-Gerd Krogmann, Thomas Monnerjahn, Philipp Adelmann, Anke Beims, Gilles Chevalier und den Schauspielern
Ich und Er, Samuel Finzi.
Lebensfreund, Ingo Hülsmann.
Historiker, Ulrich Nöten.
Philosoph, Friedhelm Tock.
Ungläubiger, Matthias Lange.
Erzählerin, Tatja Seibt.
Ironiker, Gerd Wammeling.
Junge Frau, Lisa Hirdiner.
Künstler, Max von Pufendorf.
Schnitt und Ton, Thomas Monnerjahn. Regieassistenz, Judith Geffert. Manuskript und Regie, Sylvia Rauer.
Bisschen stimmhafter. Bisschen verquälter.
Vielleicht ist es im Sinne Canettis eine schöne auch Literarisierung dieses Gedankens, dass das Schreiben Leben war. Dieses kleine Satzfragment: Der letzte Bleistift ist aufgegessen.
Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.